Stellt euch mal eine Menschenmenge vor, eine Menschenmenge von 200 bis 300.000 Menschen, also so ungefähr 2 bis 3 WM-Stadien, okay? So eine Menschenmenge kommt zu dem wichtigsten Fest im Judentum. Und sie kommen nach Jerusalem vor den Tempel. 200 bis 300.000. Aber sie sind still. Sie kommen im Schweigen vor diesen Tempel. Denn sie kommen aus Tagen des Fastens, des Betens, des Weinens. An diesem Tag, und dieser Tag ruft ihnen ihre Sünden, ihre Fehler, ihre Schuld wieder in Erinnerung, die sie letztes Jahr begangen haben. Und so kommen sie schweigend vor diesen Tempel. Und in dieser Menschenmenge könnten wir vielleicht einen Mann finden, der über diese Fehler nachdenkt, die er in seiner Beziehung zu seiner Frau getan hat. Oder eine Frau, die sich überlegt, oh, da war ich zu meiner Nachbarin, oh, da war ich gemein und so gereizt und habe so mies reagiert auf sie. Oder ein junger Mann, der sagt, oh, da habe ich so einen Finanzdeal gemacht. Der war nicht in Ordnung. Der war alles andere als fair. Oder eine ältere Frau, die denkt, oh, ich habe so viel geschuftet, so viel gearbeitet und so wenig an den Sabbat, an die Ruhe gedacht. Die stehen dort in dieser Menschenmenge und sind ganz still und schweigend und sie wünschen sich in ihrem Herzen, dass sie näher zu diesem Gott kommen können, dass sie rein werden können, dass diese Schuld, diese Sünde, diese Fehler weg sein können. Aber sie merken, da ist eine Distanz, da ist was zwischen ihnen und Gott. Da steht irgendwas zwischen ihnen. Und sie spüren, sie können das nicht überwinden. Und ihre ganze Hoffnung ruht an diesem Tag auf dem Mittler. Auf dem Mittler, der einstehen kann für sie vor Gott. Und dieser Mittler ist der hohe Priester. Der hohe Priester mit seinem wunderbaren Gewand. Und es ist ganz still, als er durch ihre Mitte durchgeht und zu dem Tempel geht. Und an diesem Tag darf dieser hohe Priester, der das Volk, der die Menschen vor Gott vertritt und Sühne bringen kann, der aber auch Gott vor den Menschen vertritt und ihnen die Schuld vergeben kann, in dessen Namen Gottes zusprechen kann. Dieser Priester schreitet durch diese Mitte und schreitet zu diesem Tempel zu, auf dem Weg zum Allerheiligsten. Und der Allerheiligste, das war der Ort, an dem Gottes irdische Präsenz da war. Und vor diesem Allerheiligsten ist ein Vorhang. Und man konnte dort nicht rein. Nur einmal im Jahr durfte dieser hohe Priester dort hinein. Und es spiegelt wieder dieses Gefühl, das diese Menschen hatten, die dort warten, die es zum Tempel getrieben hat. Wir sind separiert von Gott. Da steht was zwischen uns. Und wir brauchen jemanden, der in das Allerheiligste für uns geht. Wir brauchen den Mittler. Und dieser hohe Priester, der schreitet ein in das Allerheiligste. Und er bringt ein Opfer dar. Und bittet um Vergebung für sein Volk. Vielleicht kennst du solche Situationen aus deinem Leben, dass du realisierst, boah, da steht was zwischen mir und Gott. Ich habe da was getan. Ich habe da einen Fehler gemacht, eine Schuld auf mich geladen oder eine Sünde begangen. Und die steht zwischen mir und Gott. Und ich kann das nicht überwinden. Dieser hohe Priester darf an diesem Tag ins Allerheiligste um Sühne, um nach Sühne zu fragen. Und ich habe euch einen Bericht mitgebracht von einem Augenzeugen. Der Anblick alles dessen ruft Ehrfurcht und Staunen hervor, so dass man sich wie in eine andere Welt versetzt fühlt. Ja, ich versichere auf Bestimmteste, jeder, der an dem beschriebenen Schauspiel teilnimmt, gerät in Staunen und unbeschreibliche Verwunderung. Er gerät außer sich über die Heiligkeit, die sich in allen Einzelheiten äußert. Das beschreibt ein bisschen dessen, was da passiert ist. Die Menschen realisieren an diesem Punkt, zu diesem Zeitpunkt, dort trifft was Menschliches auf was Göttliches. Gottes Präsenz war da und es spürten die Menschen. Und dieser hohe Priester nimmt in diesem Ritual eine zentrale Rolle ein. Er ist der Mittler, der vor Gott tritt. Gäbe es keinen hohen Priester? Gäbe es keine Sühne, gäbe es keine Vergebung. Hätte der Hohepriester Ferien gehabt, gäbe es keine Vergebung. Also zentral ist diese Rolle von diesem Vermittler, von diesem Hohenpriester. Und genau in diese Situation hinein nimmt uns der Hebräerbrief und redet und spricht über die Rolle vom Hohenpriester. Die nächsten 5 Kapitel, Kapitel 5 bis 10 im Hebräerbrief, haben das Thema Hohepriester. In der Christologie, die im Hebräerbrief stattfindet, kommen wir jetzt von diesem, dass er Mensch geworden ist, hin zu dem, dass der Hebräerbrief sagt, Jesus Christus ist der hohe Priester. Jesus Christus ist der neue hohe Priester. Und der Hebräerbrief versucht uns erstmal zu gewinnen, damit wir uns identifizieren können mit diesem Jesus. Und er tut es mit den ersten Versen, weil wir den einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. So lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Im Griechischen ist dieses Weil ganz stark betont und es bedeutet, dass er ständig verfügbar ist. Er ist nicht nur einmal im Jahr verfügbar, sondern er ist ständig verfügbar. Dieser hohe Priester Jesus ist immer verfügbar. Also lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis. Lasst uns festhalten an diesem Messias. Dieses Festhalten bedeutet fest umschlingen, dran festhalten, festheben und nicht mehr loslassen. Lasst uns festhalten an ihm, weil er ist der hohe Priester, er ist der Mittler, er ist der Jesus, der mitleiden kann. Er kann mit dir mitleiden. Denn er ist versucht worden. Er ist versucht worden. Jesus ist Mensch geworden und hat es durchgemacht, was wir auch durchmachen. Jesus kann mit dir mitleiden. Jesus sind all diese Versuchungen, denen wir auch ausgesetzt sind, wurde er auch ausgesetzt. Er kennt diese Bereiche. Wenn du eine finanzielle, wenn du eine seelische, wenn du eine körperliche Not hast, dann kennt das Jesus. Er hat es auch durchgemacht. Mit dem einen Unterschied, ohne Sünde. Dieser hohe Priester, dieser Jesus, der wurde versucht, wie du und ich. Und dieser Jesus, dieser hohe Priester, der kann mitleiden. Der kann mit dir mitleiden. Die Antwort auf eine Situation, die sich diesen Hörern stellt, dass sie Schwierigkeiten haben in ihrem Leben und die auch wir kennen, oder auch wir haben Schwierigkeiten in unserem Leben, ist Jesus Christus. Jesus Christus. Weil er immer verfügbar ist, weil er versucht wurde, weil er mitleiden kann. Deshalb Lasst uns freimütig hinzutreten. Deshalb lasst uns in seine Nähe kommen. Das ist eine Aufforderung an uns. Lasst uns zu ihm kommen. Dieser Jesus, ist einer von uns und wir dürfen zu ihm kommen mit unseren Problemen. Er kennt die Situation. Lasst uns zu ihm kommen, ist der Aufruf. Und so startet der Hebräerbrief in dieses Thema vom hohen Priester. Und er wünscht sich, dass ihr euch mit diesem Jesus identifizieren könnt. Könnt ihr das? Und dann geht's weiter. Er macht noch eine Aussage, oder? An diesem Punkt, und das ist mir nochmal wichtig. Wenn jemand strauchelt im Glauben, wenn jemand abdriftet im Glauben, hey, dann passiert es nicht, weil die Gnade Gottes nicht ausreicht, sondern weil er von der Gnade, die ihm zugänglich ist, keinen Gebrauch macht. Also wenn wir strauchen im Glauben, dann kommen wir nicht in diese Nähe. Dann kommen wir nicht vor diesen Gnadenthron und machen Gebrauch von dieser Gnade. Der Hebräerbrief fordert uns auf dafür. Und dann nennt der Hebräerbrief 4 Voraussetzungen für so einen hohen Priester. Er musste Mensch sein. Er müsste die priesterliche Ordnung einhalten, also die Opfer und die Gaben korrekt vollbringend und für Sünde und Sühne einstehen. Und dann musste er anteilnehmend und mitfühlend sein. Und er musste von Gott ernannt sein. Und jetzt ist die Frage, ist denn das Jesus? Erfüllt denn Jesus diese 4 Voraussetzungen? So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre begleitet, hoher Priester zu werden, sondern der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Also Gott setzt Jesus ein. Er ist ein Priester von Gott ernannt. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lauten Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. In seinem irdischen Leben. Jesus wurde Mensch. Und schaut euch das an. Er hat gebittet. Er hat gefleht. Er hat geschrien. Er hat geweint. Jesus weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er kann mitfühlen. Dieser Jesus hat es erfüllt, diese Voraussetzung, Mensch zu sein. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Jesus als hoher Priester muss mitfühlend sein. Und Jesus hat gelernt, gehorsam zu sein. Das heißt nicht, dass er vorher ungehorsam war, aber er hat da Wege und Schritte getan. Und deshalb kann er mitfühlen mit uns. Jesus kann anteilnehmend sein und mitfühlend sein. Dieser hohe Priester kann Anteil nehmen an deinem Leben und mitfühlen. Und auch das Letzte erfüllt er. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Von Gott genannt einen hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Er wurde vollendet, er hat sich hingegeben, es wurde vollbracht. Er gibt sich als Opfer hin. Es heißt, die priesterliche Ordnung wurde eingehalten, er hat ein korrektes Opfer gebracht. Jesus, dieser hohe Priester ist das Opfer selbst, ist die Gabe selbst. All diese 4 Voraussetzungen erfüllt also Jesus als hoher Priester. Und dann kommt dieser Satz hier noch, nach der Ordnung Melchisedeks. Und in diesem Brief, der wahrscheinlich eine Predigt war, drückt der Autor wie so einen Pauseknopf und wendet sich den Zuhörern zu und sagt ihnen, ihr habt ein Problem. Du hast ein Problem, denn du verstehst es nicht. Du bist nicht reif genug dafür. Könnt ihr euch die Szene vorstellen? Jetzt schaut er euch an und sagt, du bist nicht reif dafür. Er hat Bedenken, dass sie nicht verstehen, was da alles dranhängt mit dieser Ordnung, aus diesem hohen Priestertum, aus dieser Ordnung Melchisedeks. Also er spricht an und sagt, hey, ihr seid nicht reif genug. Du bist nicht reif genug, du verstehst es nicht. Darüber hätten wir noch viel zu sagen. Aber es ist schwer zu erklären, weil ihr so unverständlich geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Also er unterbricht das Thema vom hohen Priestersein und fokussiert sich ganz auf die Hörer und sagt, hey, ihr seid unverständlich geworden. Diese Hörer von damals, die haben diese Lehre gehört, diesen Glauben und sie haben geglaubt und sie ruhen sich aus auf dem, was sie mal geglaubt haben und getan haben. Aber sie haben keinen weiteren Fortschritt mehr. Sie schreiten nicht voran in ihrem Glauben, sondern sie ruhen sich aus auf dem, was mal war. Und wenn Christen keine Fortschritte machen, werden sie Rückschritte machen. Wenn wir nicht reifen im Glauben, dann werden wir Rückschritte machen. Und der Hebräerbrief ist knallhart an dieser Stelle und sagt, hey, ihr habt ein Problem und das ist euer Problem. Ihr macht keine Fortschritte, sondern ihr habt Rückschritte gemacht. Darum hätte er noch viel zu sagen, oder? Und hinter diesem Wort unverständig steckt im Griechischen keinen Antrieb zu haben, träge zu sein im Hören vom Wort Gottes. Und ich habe mich an meine Schulzeit erinnert, an den Freitagnachmittag. Kein Lehrer wollte uns am Freitagnachmittag unterrichten, weil wir keinen Bock mehr hatten. Wir wollten nicht mehr hören, wir wollten nicht mehr zuhören, wir wollten nicht mehr lernen. Und wir waren eine Klasse nur mit Jungs voll, könnt ihr euch das vorstellen? Und wir hatten Energie. Aber nicht mehr wollten wir zuhören und still sein und von einem Lehrer lernen. Vielleicht kennst du das Freitagnachmittag beim Schaffen, beim Arbeiten. Wer ist denn da noch top motiviert? Die Frage ist an dich heute Morgen. Bist du in deinem Glaubensleben in einem Dauerfreitagnachmittagzustand? Bist du genau dort? Ist lächerlich, oder? Sieht lächerlich aus. In unserem Glauben stehen wir so oft an diesem Punkt und das ist genauso lächerlich. Das ist genauso lächerlich. Die Christen, wo diesen Brief gehört haben, die stehen genau an diesem Punkt. Die sind wieder bei der Milch. Die sind im Säuglingsstatus. Und das hängt damit zusammen, dass sie diese Lehre und diese Wahrheiten gehört haben und sie wissen die, aber sie wenden sie nicht an. Sie hören das, aber sie tun es nicht. Solange ein Christ nicht umsetzt, was er lernt, wird er ein Unmündiger sein. Deshalb sind die unmündig. Use it or lose it. Wende es an oder du verlierst es. Genau das ist der Punkt, an dem diese Christen stehen. Und ich frage mich, hey, wo steht ihr? Seid ihr auch an diesem Punkt, wo wir vieles gehört haben, aber wenig tun in unserem Leben, wenig anwenden in unserem Leben? Hey, oder geht es dir ganz anders? Und du stehst vielleicht an dem Punkt. Schmeckt lecker. Stehst du an diesem Punkt? feste Speise? Bist du Lehrer? Bist du jemand, der das Wort hört und auch tut, anwendet? Hier sollten sie eigentlich sein, die Hörer von damals. Und auch wir, hier in der Reife. Aber so oft sind wir hier. Die Frage an dich lautet, wo stehst du? Wo stehst du? Die Umsetzung des Wortes bringt den Christen dazu, sich von der Unreife hin zur Reife zu entwickeln. Dieser Weg hierüber, der geschieht, indem wir das Wort umsetzen. Wir müssen es nicht nur wissen, sondern wir müssen es auch anwenden. Wendest du das Wort Gottes an in deinem Leben? Ich war mit meinen Kids im Badi. Und die Kleinste, die 1,5 Jahre fast ist, und ich, wir waren schon mal am Platz und haben uns aufgewärmt. Und als sie, die neben uns lag, hat angefangen zu essen. Hat so ihr Essen ausgebreitet und hat da genüsslich gegessen. Und meine Tochter hat es realisiert. Und sie hat immer so drauf gezeigt. Und ich habe gedacht, naja, ich ignoriere es mal einfach. Aber meine Tochter, wenn sie was will, dann kann sie das zum Ausdruck bringen. Sehr laut auch. Und sie wurde immer bestimmender. Und ich habe dann nur gedacht, oh, jetzt versuche ich sie abzulenken und so. Und hoffentlich ist sie bald fertig mit dem Essen. Und sie war dann zum Glück auch bald fertig. Und sie hat so die Sachen wieder in die Säckli zurückgemacht und so, in die Tupperwaren. Und hat es aber nicht in ihre Tasche gemacht, sondern hat es so offen liegen lassen. Und meine Tochter konnte das immer noch sehen. Und sie wurde immer lauter und hat immer stärker darauf gezeigt und wollte hinkrabbeln und wollte unbedingt dorthin zum Essen. Bis ich rübergegangen bin zur Frau und habe gesagt, Entschuldigung, könnten Sie vielleicht Ihr Essen einfach wegpacken, dass es meine Tochter nicht sieht? Und ich habe an diesem Punkt gedacht, hey, haben wir so eine Leidenschaft, dorthin zu driften? Dieses Wort auch anzuwenden, wie meine Tochter eine Leidenschaft hat für das feste Essen. Das müssen wir entwickeln. Dann begeben wir uns dorthin. Aber die Situation damals war eine andere. Und vielleicht ist sie auch bei dir in deinem Leben eine andere. Und du bist mehr auf dieser Seite. Dann spricht der Hebräerbrief eine Warnung aus. Und diese Warnung hat es in sich. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, dass sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft auf sie fällt und nützliche Frucht trägt, denen, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, bringt sie keinen Nutzen und ist dem Fluch nahe, sodass man sie zuletzt abbrennt. Was aber euch angeht, ihr Lieben, sind wir vom Besseren überzeugt und von dem, was Rettung bringt, auch wenn wir so reden. Hey, so müsste man schimpfen können. Oder erstmal Vollgas geben und dann aber auch noch die Hoffnung aufzeigen. Und diese Stelle ist eine heiß diskutierte Stelle in der Theologie unter Christen. Und ich glaube, sie ist zu Unrecht heiß diskutiert. Ich glaube, die Frage, die da entsteht, ja, kann denn ein Christ, der wirklich Christ ist, auch wieder abfallen und sein Heil verlieren? Und ich glaube, die Frage, die streift dieser Hebräerbrief nur. Der will die gar nicht beantworten. Aber falls sie dich interessiert, ich kann sie dir ganz schnell beantworten. Und wenn du mehr wissen willst, dann geh doch am besten zum Paul, unserem Prediger. Römer 5 bis 8 bringt eine sehr gute Argumentation zu diesem Thema. Und die Antwort ist nein. Aber du kannst es auch mal studieren und dann gucken, ob du auf dieselbe Antwort kommst wie ich. Was der Hebräerbrief an dieser Stelle machen möchte, und ganz egal, welcher Meinung du bist über diese Frage, endest du auch an diesem Ort. Der Hebräerbrief will sagen, hey, schau in deinem Leben deinen geistlichen Zustand ein. Wo stehst du? Es ist brandgefährlich, wenn du auf dieser Seite stehst. Schau deinen geistlichen Zustand an. Wo stehst du? Bist du am Abdriften im Glauben? Oder stehst du fest im Glauben? Hast du einen tragfähigen Glauben? Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Da hinein ist Jesus als Vorläufer für uns gegangen, er, der hohe Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und jetzt sagt er hier, hey, dieser hohe Priester Jesus, dieser Messias, der bringt uns eine neue Hoffnung. Und diese neue Hoffnung ist ein fester Anker. Und der Anker ist dafür da, dass die Schiffe nicht abtreiben. Und er hält dich. Der hält dich im Glauben. Der schenkt dir einen tragfähigen Glauben. Dieser Anker steht für uns bereit. Und jetzt kommt er wieder zurück auf dieses Thema von Melchisedek und was darin steckt. Jetzt kommt er zurück zur festen Nahrung und traut sie uns zu. Denn es wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn damit wird das frühere Gebot aufgehoben, weil es schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz brachte nichts zur Vollendung. Und eingeführt wird eine bessere Hoffnung, durch die wir Gott nahen. Jetzt kommt er zu diesem Kernpunkt. Aus dem Alten Testament beruft er sich da. Das ist ganz wichtig. Und er sagt, hey, diese priesterliche Ordnung, diesen hohen Priester, den wir immer gehabt haben, aus der Linie von Aaron, nee, den braucht es nicht mehr. Es wird einen neuen Priester eingesetzt. Eine neue Priesterordnung aus der Ordnung von Melchisedek. Und es war für die Juden damals ein Riesenschock. Oder dieser hohe Priester, auf dem die ganze Hoffnung fiel, jetzt zu ersetzen mit einem anderen Priester, mit dem hohen Priester Jesus. Aber er begründet es und sagt, hey, dieses Gesetz hat dich nicht zur Vollendung führen können. Dieses Gesetz hat dich nicht in die Reife führen können. Er hat dich nicht zu dem führen können, der dir hilft, dich in die Reife zu führen, zum Messias. Sondern er hat nur auf diesen Messias deuten können. Und deshalb muss dieses Gesetz abgeschafft werden, damit Jesus der neue hohe Priester werden kann. Und Jesus wird dieser hohe Priester, damit wir Gott nahen können. Jesus steht ein, damit wir wieder diese Nähe zu Gott haben können. Jesus ist der, durch den wir Gott wieder nah sein können. Er ist der Mittler. Jesus ist es, der uns hilft, Gott nah zu sein. Und diese Nähe Gottes ist für dein Glauben zentral wichtig. Die Nähe zu Gott spielt eine entscheidende Rolle für die Ausdauer im Glauben. Wenn du nah an Gott bist, wenn du diese Nähe hast, dann kannst du dort einen tragfähigen Glauben entwickeln. Dort hast du einen tragfähigen Glauben. Und dieser Mittler, dieser Jesus, ist bereit, dir zu helfen, bereit für dich einzustehen, damit du Gott wieder nah sein kannst. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Durch ihn passiert es, durch Jesus und er. Durch ihn können wir zu Gott kommen. Er macht selig dadurch. Und er bittet für uns. Oder das ist nochmal der letzte Punkt. Dieser hohe Priester, der bittet für dich. Dieser hohe Priester setzt sich für dich ein. Vor Gott vertritt er dich. Und jetzt Nicole, wo bist du? Kann mal ganz kurz einer da aufmachen? Ja, sie kommt. Ja. Yeah. Jetzt habe ich die Nicole gefragt, ob sie mir hilft für das letzte Beispiel. Nicole und Alina, ihr dürft euch gerade mal hier hinsetzen. Hey, meine Frage an dich heute Morgen ist, sieht deine Gottesbeziehung so aus? Bist du Gott so nah? Ja, unsere natürliche Bewegung ist, dass wir weg wollen von Gott. Oder wir wollen weg, wir wollen uns nett treffen zum Bibellesen. Ah, die will die... Die Kinder machen uns das vor. Unsere Bewegung ist, wir wollen weg von Gott. Oder? Wir wollen nicht in seiner Nähe sein. Wir wollen in unsere alte Lebensmuster hinein. Soll ich dir das ergeben?
Ja.
Darfst du es? Willst du noch ein bisschen Senf? Feste Speise. Die Frage ist, hey, sieht deine Beziehung zu Gott so aus wie eine Mutter zu ihrem Kind? Bist du so nah an Gott? Jesus, der hohe Priester, möchte genau das. Er möchte genau diese Nähe, dass du diese Nähe in deinem Leben zu Gott hast. Dafür ist er bereit. Er ist immer verfügbar. Er hat sich versuchen lassen für dich, oder? Er hat mitgelitten, er kann mitleiden mit dir, er hat sich dem allem ausgesetzt, damit du diese Nähe haben kannst. Er ist einer von uns, er bittet für dich, er ist Mensch, er ist von Gott eingesetzt, er kann mitfühlend sein, er kann Anteil nehmen und er gibt sich selbst, damit du diese Nähe zu Gott haben kannst. Die Frage ist, wo bist du, wo stehst du? Dieser Mittler, dieser hohe Priester Jesus führt dich dorthin. Und jeder will dort sein, das habt ihr gerade gesehen. Er führt dich in ein reifes Christentum. Aber dafür ist diese Nähe zu Gott zentral. Und ich wünsche mir, dass ihr so unterwegs seid mit Gott. In der nächsten Woche, im Alltag, beim Arbeiten, zu Hause, egal wo ihr seid, dass ihr so nahe an Gott seid. Die Frage ist, wo stehst du? Eher hier oder eher hier? Bist du so nah bei Gott? Diese Nähe brauchen wir und dies ist zentral für unseren Glauben. Die Band darf schon mal kommen. Danke, Nico, danke. Im rechten Moment noch. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, hab du Dank, dass du uns diese Nähe ermöglichst. Du bist derjenige, der diesen Weg eröffnet. Und ich bitte dich, dass wir uns wirklich diese Nähe auch in Anspruch nehmen. Dass wir wirklich in deine Nähe kommen. Tag für Tag, Stunde für Stunde. Dass wir so eine enge Beziehung zu dir haben dürfen. Danke, Herr Jesus, für all das, was du getan hast. Danke, dass du einstehst für uns. Danke, dass du weißt, wie es uns geht. Danke, dass du unsere Bitten vor Gott bringst. Danke, dass du der Mittler bist. Danke, dass wir auf dich unsere ganze Hoffnung setzen dürfen. Danke, Herr Jesus.